Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hier sprechen wir über Themen, die alle drei Sparten der Branche jetzt und in Zukunft beschäftigen. Die heutige Folge hostet Hermann Eckel. Als selbstständiger Berater, Trainer, Dozent und Speaker, wie auch als Partner des Beraternetzwerks Heinold & Friends, begleitet er Unternehmen der Buch- und Druckbranche bei den vielfältigen Aspekten der digitalen, organisatorischen und kulturellen Transformation. Bis vor kurzem war er zudem Sprecher der IG Digital in Börsenverein, ein Ehrenamt, das er seit 2019 innehatte. Viel Spaß beim Zuhören.
Auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Neue Kapitel. Ich freue mich sehr, heute der Host sein zu dürfen. In unserer heutigen Folge soll es vor allem um Digitalisierung und KI gehen. Welche Chancen und Herausforderungen bringen sie mit sich? Ist KI nur etwas für große Unternehmen der Branche? Oder wie können auch kleinere Verlage und Buchhandlungen davon profitieren? Dafür spreche ich heute mit Sven Nieder, Gründer und Verleger des Eifeler Katerleuchten Verlages. Er ist Vorstandsmitglied im Landesverband des Börsenvereins Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und einer der Sprecher der Taskforce IT-Standards im Börsenverein, auf die wir später sicherlich noch zu sprechen kommen werden. Sven stammt aus einer Eifeler Fotografendynastie und studierte Fotografie an der University of Applied Sciences in Bielefeld. Über 25 Jahre hinweg war er als Fotograf und Filmemacher weltweit unterwegs, mit Projekten, die ihn vom Amazonas bis nach Grönland führten und aus denen seine ersten Bildbände entstanden, damals noch bei anderen Verlagen. Auf Grönland lernte er seine heutige Frau kennen und lebt nun seit über einem Jahrzehnt mit ihr gemeinsam im Herzen der Vulkaneifel. Auch heute fotografiert und filmt er noch mit Leidenschaft, richtet seinen beruflichen Fokus aber inzwischen vor allem auf seine verlegerische Tätigkeit. Für unser Gespräch sind wir in die Vulkaneifel gefahren. Ganz im Kontrast zu unserem technischen Thema befinden wir uns gerade inmitten der schönsten Natur mit Blick auf ein Mar und auf einen Aussichtsturm. Und es ist wirklich ein traumhaftes Wetter hier. Von mir aus könnten wir also jetzt die nächsten 10 Stunden etwa den Podcast aufnehmen. Hallo lieber Sven und schön, dass wir heute bei dir in der Eifel an diesem wunderschönen Ort sein dürfen.
Hallo Hermann, sehr schön, dass ihr da seid und dass ihr mich vom Schreibtisch in die Natur bringt.
Ja, wobei, bevor wir jetzt so auf die eigentlichen Themen eingehen, du hast mal erzählt, dass du das ja auch genau mit deinen Autorinnen und Autoren machst oder mit anderen Menschen, mit Fotografinnen und Fotografen, dass du mit denen gerne in die Natur gehst. Warum?
Wer uns besucht, muss mit mir raus. Wir verbringen viel zu viel Zeit in dunklen Räumen, hat Bruce Chatwin mal gesagt. Das stand tatsächlich als Zitat auf meinem ersten Buch, das ich selber gemacht habe beim Schaden Verlag damals. Da ging es um den Jakobsweg und ums Draußensein. Und das ist natürlich eine Qualität, die wir in der Eifel haben. Wir können rausgehen, wir können uns unterhalten, wir haben die frische Eifelluft um die Nase, wir riechen den Eifler Wald im Herbst und dabei kommen einfach die besten Ideen und auch die tollsten Gespräche zustande. Und ja, das hoffe ich, dass wir das hier jetzt auch sehen, dass wir ein gutes Gespräch haben, weil wir sind am Toten Mar, also direkt hinter uns ist das Mar, ein paar Touristen sind hier schon unterwegs, wir gucken auf den Tronke-Turm, vis-à-vis ist eine alte Sternwarte. Und das ist die Qualität, die wir haben. Und das ist sehr fruchtbar, wenn wir draußen unterwegs sind und über neue Bücher, neue Projekte nachdenken.
Ja, sehr schön. Und was für Projekte kommen dann dabei raus? Vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, was ihr für eigentlich für ein Buchprogramm macht. Oder sind es überhaupt nur Bücher oder auch andere Dinge?
Ja, wir sind, ich sag's manchmal liebevoll, ein Gemischtwarenladen. Ich komme ja eigentlich aus der Fotografie und habe mit Verlagen Bücher gemacht und war irgendwann nicht mehr so richtig zufrieden mit der Qualität, die Verlage für mich und für meine Projekte gemacht haben. Und habe dann begonnen, meine eigenen Bücher zu machen. Und gestartet sind wir mit dem Eifelbildverlag, also wirklich mit einem regionalen Thema und mit der, jetzt windet es wahnsinnig, keine Ahnung, ob man das auf Podcast hört, aber wir sind nun mal in der Natur, das gehört dazu. Und zwar haben wir im Eifelbildverlag dann regionale Themen bearbeitet. Ich habe damals noch in Bielefeld gelebt und habe eben weltweit Kunstprojekte gemacht. Und das erste Buch, das kam mit einem 40-Tonner, 5000 Mal, 1,2 Kilo jedes Buch schwer, weil großer Bildband, in unsere Eifler, in meine Eifler Heimat. Und wir haben die Nachbarn eingeladen in dem kleinen Dorf Birresborn und haben die Bücher die Treppe rauf und die Treppe runter getragen. 5000 Mal habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Das war aber sehr erfolgreich und dann gab es eben die Entscheidung, in die Eifel zu ziehen. Und dann haben wir mit unserem Gemischtwarenladen begonnen. Zunächst mit dem Eifelbildverlag, dann kam die Edition Bildperlen dazu, ein Imprint ganz speziell für Fotografie durch meine Fotokontakte. Da entstehen sehr hochwertige Bildbände, Reportagethemen von Chukudus, das sind Holzlastenräder aus dem Kongo, bis zu regionalen Themen auch. Wir haben jetzt gerade zwei Preise gewonnen für ein Buch über das Verschwinden der Dörfer im Braunkohletagebau von Bernd Lauter, Our Dark Matters. Dann haben wir einen Verlag für Philosophie. Auch das hat mit meinen Reisen zu tun. Ich habe den Philosophen Christoph Quarch, mit dem habe ich eine Woche in Grönland in einem Zelt verbracht. Einige Hörerinnen und Hörer werden ihn wahrscheinlich kennen. Er hat ja eine eigene Sendung im SWR, der Frühstücksquarch, und gibt dann seinen Quarch zu den aktuellen Themen, die wichtig sind, ab. Der Verlag heißt Legenda Q. Wir haben gerade ein ganz wunderbares Buch gemacht über die Weisheit der Esel. Es geht um Führungskräfte, die sich besser am Esel orientieren sollten und etwas weniger am schreienden Löwen. Ja, und man sieht schon, wie groß die Bandbreite ist. Und damit uns nicht langweilig wird, haben wir 2018 einen Verlag übernommen, den Regionalia Verlag. Das ist inzwischen der größte Verlag bei uns. Da geht's um Burgen, Schlösser, Mittelalter, Wikinger, aber auch eben sehr regionale Themen, Sagen und Legenden. Da haben wir ein relativ großes Programm. Und in der Pandemie haben wir dann noch einen Verlag für Fantastik gegründet, Science Fiction, Fantasy und Brettspiele. Nochmal ein ganz, ganz neues Thema, haben wir ein neues Ding aufgemacht. Und jetzt ganz aktuell gründet meine Frau in unserem Kraterleuchten Verlag einen Verlag für grönländische Literatur. Der ist Inuit Verlag und wird jetzt auf der Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal erscheinen.
Wow, das ist ja ein ziemliches Programm. Wie viele neue Titel macht ihr so pro Jahr oder Brettspiele, also wie viele neue Produkte?
Ja, also zwischen 30 und 40 ungefähr.
Mhm. Und mit wie vielen Leuten macht ihr das?
Das mache ich fast alleine mit vier Teilzeitangestellten und mit meinem Freund Björn Pollmeier, der in Bielefeld sein Büro hat und mit Gesellschafter bei uns ist. Aber eigentlich kommt es bei uns dann ja zusammen. Und das geht eben nur, wenn man sehr viel automatisiert und standardisiert.
Genau, und das war auch der Anlass eigentlich, oder ist der Anlass, warum wir heute miteinander sprechen. Denn ich weiß noch ganz genau, in der ersten Sitzung, glaube ich, des Boards, der Taskforce IT-Standards im Börsenverein, wo du mit dabei warst, hast du so ganz lapidar gesagt, naja, wir haben ja bei uns eigentlich alles automatisiert und wir setzen auch ganz viel KI ein. Da dachte ich, hoppla, sowas habe ich ja von so einem Verleger eines kleineren Verlags noch nie gehört. Das finde ich ja spannend. Also wie kam es eigentlich dazu oder wie seid ihr da rangegangen, jetzt wirklich den Verlag zu automatisieren?
Na, ich hatte ja im Prinzip keine Ahnung vom Verlegen, sondern ich kam vom Fotografieren. Wusste aber sehr wohl, wie man gute Bücher macht. Also mein Freund und Mitgesellschafter Björn, habe ich ja gerade schon erwähnt, der hat Design studiert in Bielefeld, während ich Fotografie studierte. Und wir haben schon die ersten Bücher gemeinsam gemacht, auch für die anderen Verlage. Wir sind in die Druckereien gefahren, also wir wussten, wie Bücher funktionieren, aber wir wussten natürlich nichts um das Verlagsgeschäft sonst drumherum und sind da sehr blauäugig eigentlich reingestolpert. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass wir sehr schnell recht erfolgreich waren, weil wir nicht wussten, wie es funktioniert, sondern einfach die Dinge so gemacht haben, wie wir denken, dass sie funktionieren müssten. Und am Anfang haben wir das auch nicht so richtig ernst genommen. Wir hatten dann irgendwann drei Bücher. Dann bin ich zurück in die Eifel gezogen mit meiner Frau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das ernst mit dem Verlag, haben den Eifelbildverlag ausgebaut. Und dann gab es eben über Nacht im Prinzip die Möglichkeit, den Regionalia Verlag zu kaufen. Und wir sind dann von einer Handvoll Titel auf 300 lieferbare Titel über Nacht im Prinzip gewachsen, von jetzt auf gleich. Haben den damaligen Gründer des Regionalia Verlags, Bruno Hof, mitgenommen. Der ist auch jetzt noch bei uns. Und dann war aber sehr schnell klar, diese Menge an Büchern, die müssen wir irgendwie verwalten. Die Vertriebswege müssen wir verwalten. Die Metadaten müssen wir verwalten. Die Nachdruckpakete müssen wir verwalten. Und das war dann wirklich eine Excel-Orgie. Ich weiß noch, die erste Honorarabrechnung, die wir für 300 Bücher gemacht haben per Hand, das war einfach Wahnsinn. Dann haben wir zunächst unser Glück dann in einer Verlagssoftware gesucht. Das hat aber nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Und dann knallte die Pandemie rein. Und wir haben einen dritten Gesellschafter mit an Bord, der weiß, wie man programmiert und der auch weiß, was Prozesse sind. Und dann haben wir dann die Pandemiezeit genutzt, um zu sagen, jetzt optimieren wir unsere Prozesse zunächst so, wie es geht, standardisieren unsere eigenen Prozesse und dann bauen wir darauf eine Softwarelösung auf, die uns die Arbeit, die wir nicht machen können oder nicht machen wollen, abnimmt. Und so ist eigentlich diese Automatisierung entstanden, ein bisschen so aus der Not raus. Auch während der Pandemie, unsere Kunden, wir haben viele Burgenshops, Museumsshops, Schlösser, die unsere Kunden sind, die hatten ja alle zu. Ja, und haben wir gefragt, was machen wir denn? Da haben wir eine sehr starke Endkundenansprache gemacht, sind morgens um 5 Uhr aufgestanden und haben den ganzen Tag Bücher verpackt, was natürlich nicht dazu führte, dass ich mir strategisch Gedanken machen konnte. Und auch da haben wir jetzt mit unserem, während der Pandemie, mit unserer Auslieferung Westermann Logistik eine gute Lösung gefunden. Auch das ist automatisiert, so als Beispiel, wenn jemand bei uns ein Buch bestellt, sammeln wir das Geld ein, dann bekommt Westermann den Auftrag, es wird automatisch eine Rechnung erstellt, von Westermann kriegen wir einen Report zurück, der Kunde bekommt über WooCommerce automatisiert eine Bestätigung, dass das alles geklappt hat und eine Sendungsverfolgung und damit ist der Auftrag auch abgeschlossen. So sind wir zum Automatisieren gekommen, also schon auch über, ich glaube die ITler nennen das ganz gerne, über den Schmerz.
Mhm. Genau, auf den Schmerz würde ich gerne nochmal kurz zurückkommen, weil das klang jetzt so noch relativ harmlos, aber wie ernst war denn die Lage in der Pandemie, als dann die Hauptkunden alle dicht hatten und eure Titel nicht mehr verkaufen konnten?
Na, wir hatten Ende 2018 den Regionalia Verlag übernommen und waren nach anfänglichen großen Herausforderungen eigentlich so richtig im Drive und hatten uns im März 2020, da weiß ich noch, da haben wir zusammengesessen und haben ein ganz geiles neues Programm gemacht und sagten, boah, jetzt, das wird unser Jahr, wir waren wirklich richtig, richtig gut aufgestellt. Ja, und da während der Programmkonferenz gab es schon sowas, das ist ja auch ein Virus so unterwegs, wie das damit wohl weitergeht. Ja, und 4 Wochen später waren wir im Prinzip dicht und da haben unsere Kunden angerufen, nicht gesagt, wir brauchen keine Bücher, sondern gefragt, wir haben hier 1000 Bücher, können wir die zurückgeben? Und da haben wir natürlich überlegt, wie lange kann so eine Pandemie gehen, wann geht's wieder los? Und ganz ehrlich gesagt, haben wir die Pandemie nur überlebt, weil wir alle in Kurzarbeit geschickt haben und dann Strategien entwickelt haben, wie wir dennoch Umsätze machen. Also das war schon wirklich existenzbedrohend. Und dann eben zusätzlich diese Themen alle in Kurzarbeit. Wie schaffe ich das denn jetzt, diese organisatorischen Themen vom Tisch zu kriegen? Ne? Und ja, das macht inzwischen die Maschine und da bin ich sehr, sehr, sehr froh drüber. Ich glaube auch, ohne die Automatisierung und ohne den Einsatz intelligenter Systeme, die uns da helfen, gäbe es uns in der Form wahrscheinlich nicht mehr. Also heute muss man sagen, wow, das war wirklich ein Glücksfall, dass wir diese Prozesse so haben. Und ich habe jetzt auch nur ein Beispiel genannt. Also alles, was wir irgendwie standardisieren können, standardisieren wir. Das Layout eines fantastischen Buches und der respektvolle Kampf um das beste Bild mit den Fotografinnen und Fotografen, die 3 Jahre lang im Kongo an einem Projekt gearbeitet haben, den wird die Maschine nie ersetzen. Aber dadurch, dass die Maschine Dinge tut, die ich eigentlich gar nicht tun will, habe ich genau diese Zeit, mich intensiv mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
Okay, das heißt, ihr nutzt keine gängige Verlagssoftware, sondern andere Systeme. Vielleicht kannst du mal ganz kurz schildern, was ihr für Systeme im Einsatz habt, was für Softwarekomponenten.
Naja, als Verlag in unserer Größe, das klingt alles sehr groß, aber wir sind halt wirklich ein kleiner Verlag, auch mit natürlich entsprechendem Kostendruck und ja durchaus überschaubaren Margen, die man so in der Verlagswelt hat. Das heißt, wir müssen auch da kostensensitiv arbeiten. Und haben das große Glück, ja dann in-house eine Entwicklung zu haben und setzen großteils auf Open Source. Wir haben einen kleinen Mac Mini laufen, auf dem läuft eine Postgres-Datenbank in einem Docker-Container. Und über diverse APIs sprechen wir eben externe Softwares an.
Und okay, da muss ich, glaube ich, mal ganz kurz einhaken und übersetzen. Also APIs, also Schnittstellen zu anderen Systemen. Und die Datenbank ist halt einfach eine selbstentwickelte Datenbank auf der Basis von Open-Source-Software.
Ich habe das jetzt auch nur gesagt, um
anzugeben.
Um anzugeben, weil ich weiß, dass die Dinge so heißen. Ich weiß aber, dass sie im Hintergrund einfach sehr, sehr ruhig und gut für sich laufen und dass sie außerhalb, wir müssen irgendwie alle 3 Monate ein kleines Update fahren, kostenneutral sind. Und da haben wir jetzt uns weiter drum bemüht. Wir haben so eine Business Intelligence Software namens Metabase, mit der wir dann diese Datenbank-Daten so auswerten, dass ich sie verstehe. Und dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie verstehen. Und dass ich zum Beispiel sehen kann, wir machen Social-Media-Werbung und unsere Agentur schickt uns dann einen Report, zum Beispiel von Meta zurück, den wir in diese Datenbank importieren. Auch davon kriege ich gar nichts mit. Das läuft automatisch im Hintergrund. Aber ich kann eben jede Woche, wenn ich einen Call mit der Werbeagentur habe, schauen, wie viel Geld haben wir für das Produkt in den verschiedenen Werbekanälen ausgegeben? Welche Umsätze haben wir gemacht bei den Barsortimenten, bei Buchhandlungen, im Direktverkauf, über andere Kanäle? Und kann das dann miteinander korrelieren und kann einfach sehen, hat diese Werbung funktioniert und kostet die uns Geld oder bringt die uns Geld? So als ein Beispiel. Und das läuft alles Open Source.
Herrlich.
Schön still über Nacht.
Genau, das ist ja genau das, woran wir auch in der Taskforce IT-Standards arbeiten oder überhaupt in der IG Digital oder was wir eigentlich immer wieder als Botschaft bringen, hey, heutzutage ist es möglich, auch als kleiner Verlag oder kleine Buchhandlung quasi so zu arbeiten, wie große Unternehmen arbeiten, mit entsprechender Open-Source-Software, die wirklich günstig ist oder im besten Fall sogar kostenlos. Und wie du sagst, was du gerade beschreibst, das ist ja für die meisten kleineren Unternehmen völlig undenkbar, weil die sich damit nie beschäftigt haben und das Gefühl haben, oh, sowas geht ja nur, wenn ich ganz, ganz viel Geld investiere und so eine entsprechende Lösung implementiere mit viel Investitionskosten und so weiter. Und deswegen würde ich das gerne nochmal hier wirklich sehr verstärken wollen, sagen, hey, Leute, es geht eben auch anders und wenn jemand mal, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber notfalls kriegst du halt jetzt einfach demnächst viele E-Mails und Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, aber wenn ihr wissen wollt, wie das auch günstig geht, dann meldet euch bei Sven nieder. Mich beeindruckt das auf jeden Fall sehr, wie du so ganz selbstverständlich beschreibst, wie eure Prozesse laufen, was ihr für einen Einblick in die Zahlen habt und wie stark das automatisiert ist. Nun hat natürlich nicht, muss man auch sagen, nicht jeder das Glück, jemanden an Bord zu haben, der sich mit solchen Themen auskennt, mit der ganzen Prozessmodellierung und Programmierung und Zusammenstellen von Systemen, damit eben die Daten und die Prozesse da durch die verschiedenen Systeme durchlaufen. Was würdest du jetzt eben anderen Verlagen empfehlen, die vielleicht das nicht haben, abgesehen davon, dass sie sich bei dir melden, wie sollten die da rangehen?
Ja, wie sollte man da rangehen? Vielleicht auch ganz kurz, ich würde sogar noch erweitern. Du sagst, dass einige denken, dass sich das nicht leisten können. Ich bin der festen Meinung, wer die nächsten 10 Jahre überleben möchte, kann es sich nicht leisten, die Dinge zu automatisieren, die viel Arbeit machen und die uns davon abhalten, an tollen Büchern mit tollen AutorInnen zu arbeiten, sondern Excel-Tabellen hin und her zu schieben. Also ich halte das für zwingend notwendig, um auch ökonomisch weiter unterwegs zu sein. Und ja, wir beide sind ja in der IT-Taskforce für Standards und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da kann man doch perfekt anfangen, weil da haben sich eine Menge Leute sehr genaue Gedanken gemacht. Was ist denn einfach ein Standardprozess? Also was muss ich denn tun?
Herstellung, genau. Rechte und Lizenzen, Honorarabrechnung und so weiter.
Was muss ich denn tun, damit eine Software mir helfen kann, diese Dinge in einem ordentlichen Prozess von Anfang bis Ende abzuschließen? Und da muss ich auch sagen, dass mir auch sowohl Herz als auch Auge aufgegangen, wenn wir in dieser Taskforce sind und Leute auf Ideen kommen, sagen, das muss doch da sein. Ja, natürlich. Und das war doch das kleine Bausteinchen, was da gefehlt hat. Also wir haben ja nur Teilzeit-Mitarbeiterinnen und die Evelyn, die ist 2-mal die Woche da. Es vergeht eigentlich kein Tag, wenn sie da ist, wo wir nicht über Prozesse reden. Insbesondere dann, wenn ein Fehler auftaucht bei uns im Verlag oder in der Software irgendwas nicht rund läuft. Da machen wir uns immer Gedanken, stimmt der Prozess? Ja, oder wie schaffen wir es, dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht? Also die Basis für das Ganze ist mal zu schauen, wie kann ich das, was ich tue, standardisieren. Bevor ich in der Taskforce war, habe ich auch gedacht, ich bin aber der spezielle Verlag, wo genau das anders läuft und wo genau das anders ist und wo das speziell ist. Und wenn man das mal runterbricht, ja, es gibt ein paar Dinge, die sind bei uns speziell. Die sind aber wirklich, Brettspiele zum Beispiel, genau, wie implementiere ich Brettspiele, die keine ISBN haben, vor allem wenn in meinem Prozess eigentlich nur ISBN-Nummern mit Strichen vorgesehen sind, ganz neues Thema, ja, also EANs plötzlich über die GTN, wie auch immer, aber das meiste ist bei uns ganz genauso wie bei anderen Verlagen und wenn es bei uns nicht so ist, dann machen wir was falsch. Weil es wäre viel einfacher, dass wir das auch so lösen wie die anderen Verlage, damit wir eben auf Standardsoftware, auf Open-Source-Software, auf Lösungen, die längst da sind, zurückgreifen können. Und ich kenne tatsächlich keine VerlegerInnen, die sagen, hurra, jetzt ist wieder Honorarabrechnungszeit und ich schließe mich 2 Wochen ein und zähle, wie viele Bücher verkauft worden sind. Nee, ich weiß, dass die alle gerne an ihre AutorInnen Geld bezahlen, weil dann hat ein Buch funktioniert, aber die möchten sich, oder ich zumindest möchte mich nicht mit diesem Bürokratiekram hintenrum.
Nö, in der Tat, denn da ist ja keine Wertschöpfung drin. Und du sprachst ja vorhin schon das Thema Business Intelligence an, das heißt, ihr könnt viel genauer als früher sehen, wo eigentlich welche Erlöse herkommen, wie sich Bücher entwickeln, was ertragreich ist und was eben nicht. Und habt ihr da auch mal echt Überraschungen erlebt bei der, sagen, Analyse von Titeln? Gibt es da Dinge, mit denen ihr nicht gerechnet hättet?
Ständig. Ich würde gerne sagen, nachdem ich jetzt doch ein paar Jahre schon Verleger bin, ich wüsste, welches Buch gut läuft. Aber jedes Buch ist ein Lottoschein. Ob Bücher funktionieren oder nicht, das entscheidet am Ende der Markt, egal wie viel Marketing man macht. Und wir erleben ständig solche Überraschungen. Und ich am Anfang, als wir das begonnen haben einzusetzen, habe ich gemerkt, es gibt sehr viele laute Bücher, die ich liebe und die wir nach vorne bringen und wo wir Interviews machen, die wir in Social Media pushen und die der wichtigste Titel zu sein scheinen, den wir machen. Und wenn man dann auf die nackten Zahlen schaut, dann stellt man plötzlich fest, ja, ist ein wunderschöner Titel, aber der kostet uns Geld. Und dann gibt's so ganz leise Titel, die so mitplätschern, wo ich dann sehe, hey, wunderbar, der sagt nichts, der Titel, der macht keine Arbeit, den drucken wir irgendwie jedes Jahr ein paar tausendmal nach und mit dem verdienen wir Geld. Und das bedeutet nicht zwingend, dass wir die schönen Bücher, die vielleicht Geld kosten, nicht machen. Aber die Bücher, die funktionieren, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und dieser Erfolg ermöglicht es uns natürlich auch, Dinge zu tun, auf die wir einfach Lust haben. Und das ist ja ein wichtiger Teil des Verlegens. Deswegen, natürlich bin ich Unternehmer, ja, aber wir betrachten nicht jedes Projekt ausschließlich mit einer ökonomischen Brille. Dafür liebe ich Bücher leider zu sehr.
Aber eben auch nicht umgekehrt.
Ganz genau, ja. Eben auch nicht umgekehrt. Genau, weil sonst ja. Wird's ein Hobby. Ja, dann ist es keine Unternehmung mehr, sonst ist es ein Hobby und das ist, soll schon ein Unternehmen sein, das funktioniert.
Ja, und die Unterscheidung zwischen lauten und leisen Titeln finde ich herrlich. Also die werde ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen, auch für mich. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt gibt's ja so eine gar nicht mal so stille Revolution sozusagen, die nicht nur unsere Branche betrifft, sondern eben quasi das ganze Leben, nämlich das Stichwort KI. Inwieweit spielt denn jetzt KI in eurer Systemlandschaft oder in euren Automatisierungsansätzen oder mehr als Ansätze auch schon eine Rolle? Was macht ihr da? Wie setzt ihr KI ein?
Soll ich anfangen? 2015 kann man tatsächlich anfangen, ne? Also, oder noch früher. Das hieß früher nicht KI und das wurde auch nicht so bewusst beworben, aber jeder, der ein iPhone benutzt, hat irgendwann eine Neural Engine bekommen, die genau das macht, die KI macht. Und ich bin ja Fotograf, ich habe ja mehrere Revolutionen miterlebt, also ich weiß noch, mein Großvater war ja schon Fotograf und Autofokus, also automatische Scharfstellung war schon sowas oder automatische Blitz-TTL, Belichtungsmessung, ne, das waren alles wirklich so Revolutionen, wo über Elektronik, auch wenn damals noch nicht KI gesteuert, aber ja schon mit Sensoren, mit Messungen, mit verschiedensten Sachen, mit Motivprogrammen eine relativ schwierige Technik, nämlich die Fotografie, demokratisiert wurde und immer einfacher wurde. Bis natürlich heute, wenn wir Interviews machen mit unseren AutorInnen, dann nutzen wir inzwischen iPhones, schalten den Kinomodus ein, können im Nachhinein mit der Tiefenschärfe arbeiten. Und das ist so ein tagtäglicher Einsatz von KI, ohne dass wir sagen würden, guck mal, wir setzen KI ein, sondern das läuft sozusagen mit auch Photoshop, ja, also das Wegstempeln von Sachen, was war das früher ein Aufwand? Ich habe ja Photoshop noch mit Disketten installiert, ja.
Oder ja, ich erinnere mich.
Photoshop 1, da gab es keine Ebenen, das, was ausgeschnitten, hast du es hingepackt, dann war das da, da konntest du es nicht mehr bewegen, ja. So, und ähnlich schleichend hat sich bei uns KI eingeschlichen in verschiedensten Bereichen, von Google Translate über DeepL, whatever. Aber der große Schwung kam natürlich mit der generativen KI. Also, darauf wollte ich natürlich hinaus. Ich finde das aber dennoch wichtig, ja, weil ein berechtigter Aufschrei, der ja da ist, weil Geschäftsmodelle in Gefahr sind, weil Urheberrechte nicht so beachtet werden, bedroht werden, so beachtet werden, wie sie beachtet werden müssten, weil daraus ein gesellschaftlicher Diskurs entsteht, ist, glaube ich, dennoch wichtig zu wissen, eigentlich begleitet KI uns in sehr, sehr vielen Bereichen schon sehr, sehr lange.
Ja, ist richtig.
Ja, wenn du heute eine neue Kamera kaufst, die haben alle KI-Systeme, die irgendwie erkennen, ob ein Vogel durchs Bild fliegt oder ob das ein Hund ist, der auf dich zurennt. Ne? Ja. So. Aber generative KI ist natürlich etwas, was unseren Tagesablauf sehr stark beeinflusst. Und zunächst haben wir die eingesetzt, sehr schnell schon produktiv, um unsere Metadaten zu verbessern, um eine Keyword-Analyse zu machen, um zu schauen, wie verbessern wir denn unsere Daten im VLB. So als Diskussionspartner, ChatGPT 3.5 war das natürlich damals mit der Qualität, die man heute daraus kriegt, nicht zu vergleichen. Einfaches Beispiel, BISEC-Nummern. Ich finde diesen Katalog halt nicht richtig durchsichtig, ja. Und wir haben das früher einfach weggelassen, weil mit so einem kleinen Team musst du eben gucken, wo setzt du die Prioritäten. Und heute lassen wir es nicht weg, sondern wir fragen die KI, welche auch immer, wie würdest du denn dieses Buch einsortieren? Was ist dein Vorschlag für eine BISEC-Nummer? Oder tatsächlich auch Themen, ne? Oder was viele vielleicht gar nicht wissen, jedes Buch, was wir ins VLB packen, läuft ja automatisch durch eine KI, nämlich die Lesemotive. Die sind ja vor einigen Jahren eingeführt worden. Ne? Also KI ist immer und überall präsent und ist bei uns natürlich jetzt noch präsenter geworden.
Und für was nutzt ihr das noch?
Wir nutzen es tatsächlich für Content-Generierung, Social Media. Also wir haben einfach einen höheren Social Media-Output, als wir den früher hatten, auf der Leipziger Buchmesse beispielsweise. Und ich finde es immer noch wichtig, dass das was Persönliches ist. Also wir machen das persönlich, wir gucken drauf, wir lassen die KI nicht in der Blackbox einfach arbeiten und ihren Kram machen, sondern wir haben die Kontrolle darüber. Da habe ich einen Text entwickelt für Reels, die wir gemacht haben. Und das haben wir schon immer gemacht. Wir haben immer Reels auf den Buchmessen gemacht. Aber so eine Buchmesse ist echt stressig. Das heißt, es hat oft dazu geführt, ich habe das Reel einfach nicht an dem Tag veröffentlicht, wo ich es veröffentlichen wollte. Und ich habe ein paar Reels, die habe ich nie veröffentlicht. Es hing vor allem auch am Text, den ich da gemacht habe, der dann fehlte, wo die Hashtags fehlten und keine Ahnung was. Und dann habe ich mir eine Maske gebaut und habe gesagt, das ist das, was wir auf Social Media posten wollen. Wir stellen ein Buch vor, wir setzen uns dahin und drehen ein Reel. Und das ist unsere Blaupause. Und dann habe ich ChatGPT gesagt, jetzt geht es um dieses Buch. Das ist die Person, die das vorstellt. Mach mir nach der Blaupause, die ich hatte, bitte einen vernünftigen Social Media Text. Und wir haben alle Reels, die wir da gedreht haben, mit einem vernünftigen Social Media Text, der so klingt, wie wir veröffentlicht. Das nimmt niemandem Arbeit weg. Das gefährdet auch keine Geschäftsmodelle, aber es...
Im Gegenteil. Es
erweitert unsere Möglichkeiten und unseren Output in den sozialen Medien. Ja, das ist so ein Beispiel. Und da, ja, keine Ahnung, es gibt eben sehr viele Beispiele. Wir machen gerade Nachdruck von einem Buch, das bei DTV erschienen ist. Es gibt nur ein PDF. In dem PDF sind harte Brüche drin, harte Absätze drin, da sind Trennungen drin, die nicht mehr stimmen. So, Und das nimmt jetzt schon Arbeit von jemandem weg, weil sowas war einfach viel Arbeit, aber es ist ja keine Arbeit, die jemand machen will. Wacht ja niemand morgens auf und sagt, hurra, ich möchte jetzt 3 Tage damit verbringen, Trendstriche rauszumachen. Und das war mit Google Gemini Pro über Heise.io. Und da schmeißt man das rein, stückweise, natürlich DSGVO-konform, natürlich so, dass klar ist, die KI darf das nicht speichern, die darf es nicht zum Training benutzen, das muss eine Selbstverständlichkeit sein, das sind also alles bezahlte Accounts, die das ausschließen. Und dann lassen wir uns eben diese harten Umbrüche und diese Trennungsstriche da rausmachen. Dann ist immer noch Arbeit da, aber 80% sind halt gemacht. Mhm. Ja, das sind so praktische Beispiele.
Ja, sehr schönes, anschauliches Beispiel, weil auch da natürlich wahnsinnig viel Arbeit dran hängt, wenn man das eben manuell macht und sagt, ja wunderbar, wir drucken jetzt einen Titel von einem anderen Verlag nach und man hat aber nichts anderes als schon ein fertiges PDF und muss das wieder sozusagen aufbrechen, um es neu umbrechen zu können und so weiter. Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer als Information oder als Erläuterung, du nanntest gerade Heise.io, das ist die KI-gestützte Plattform vom Heise Verlag, der viele Computerzeitschriften herausgibt und auch diverse Podcasts unter anderem zum Thema KI auch macht. Und die haben eben so eine Workflow, KI-Content-Workflow-Plattform entwickelt, die sich definitiv lohnt, mal anzuschauen, auch für gerade für kleinere Verlage, weil man über die eben auch Zugriff hat zu sämtlichen gängigen großen Sprachmodellen und dann eben sehr, sehr viele Prozesse, die im Verlag typischerweise anfallen, automatisieren kann und eben da auch schon, wenn ich richtig informiert bin, quasi vorgegebene Standardprozesse findet und natürlich eben eigene Prozesse dann einfach anlegen kann.
Das war schon ein richtig aufwendiger Prompt, den wir da geschrieben haben. Das war auch ein bisschen Aufwand, das zu machen. Also das Prompten ist dann schon irgendwie die neue Kunst, ne? Aktuell zumindest noch. Ja. Ne? Die nimmt einem auch die KI nicht so richtig ab. Ne? Das muss man selber machen. Aber ich habe noch ein schönes Beispiel. Lizenzverträge. Also wir machen keine großen Lizenzen. Ja, und es gab jetzt eine Lizenz, die wir gekauft haben und es gab einen Lizenzvertrag vom Lizenzgeber. Da fehlten so ein paar Sachen drin, das war mir fast schon selber aufgefallen. Und dann gibt's, ich sag mal, das Monster vom Börsenverein, wo jede Eventualität drinsteht. Das war einfach viel zu viel für das, was wir wollten. Und ich habe dann einen neuen Vertrag mit ChatGPT diskutiert. Ja, ich habe die Vertragsvorlagen hingepackt und habe gesagt, okay, das ist das, was wir eigentlich wollen. Das muss viel einfacher sein. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht und dann habe ich gesagt, fehlt da noch was? Und das war wirklich, als würde ich mit einem Profi da sitzen. Ja, ob der jetzt juristisch einwandfrei ist, das weiß ich gar nicht. Aber ich für den Zweck hätte ich keinen Anwalt beauftragt, sondern ich hätte immer was selber gebastelt, was schlechter gewesen wäre und was mich wahrscheinlich einen halben Tag und eine schlaflose Nacht gekostet hätte. Und jetzt hat man halt in einer Stunde in einer Diskussion mit einem KI-Experten ein ziemlich gutes Ergebnis.
Ja, genauso nutze ich das auch und ich würde auch sagen, es erweitert den eigenen Kompetenzraum, das eigene Kompetenzspektrum. Ja, ich kann auch eben plötzlich im kaufmännischen Bereich oder im Projektmanagements- oder Projektentwicklungsbereich plötzlich ja mich verstärken sozusagen durch den Experten, kann mir für alle möglichen Felder Experten heranziehen oder auch Assistenzen und wie du sagst, so im Dialogverfahren. Also es geht gar nicht mehr nur um das reine Prompten, um sagen mit einer Frage eine Antwort zu bekommen und dann das Ergebnis irgendwie per Copy and Paste irgendwo weiter zu nutzen, sondern tatsächlich im Dialogverfahren, was inzwischen wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Ganz genau.
Gerade mit der neuesten ChatGPT-Funktion, mit dem neuesten ChatGPT-Modell etwa, dann wirklich, anders zu arbeiten, als hätte man ein viel größeres Team. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen avancierter. Wie nimmst du denn im Vergleich dazu die Branche war, jetzt du bist ja auch in der IGUV aktiv hier im Landesverband des Börsenvereins. Wo würdest du sagen, wo stehen so kleinere und mittlere Verlage ansonsten?
Ja, es erinnert mich sehr an die Digitalisierung in der Fotografie, die ich mitgemacht habe. Ja, und Fotografen und Fotografinnen, die sehr, sehr lange auf das analoge Bild gesetzt haben. Auch zu Recht, das alles hat seine Berechtigung. Auch die Schreibmaschine und der Bleisatz hat seine Berechtigung. Ich Wir haben hier eine Druckerei in Daun, die seit 1864 druckt. In der gleichen Familie, Thomas Probst, guter Freund von mir. Wir drucken da an einem alten Heidelberger Tiegel Postkarten auf Eifler Platt. Mit dem Philosophen Christoph Quarch haben wir tatsächlich mal mit einem Tiegel ein Buch gedruckt. Es gibt da ein YouTube-Video, wo er hinter der Druckmaschine steht und darüber philosophiert, was das denn jetzt bedeutet, dass er selber die Farbe da reinmacht. Ja? So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, wenn wir bei der Fotografie bleiben, eben die Digitalfotografie, die sehr vieles obsolet gemacht hat, aber eben auch neue Geschäftsfelder geschaffen hat. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele der Verlage damit fremdeln und sich eigentlich die Zeit vor KI zurückwünschen. Und ganz ehrlich, das tue ich auch. Ja, das war eine tolle Zeit. Und ich wünsche mir auch die Zeit der Analogfotografie zurück. Also die Zeit, die ich bei meinem Großvater im Schwarz-Weiß-Labor gestanden habe und dieses Wunder des Bildentstehens, das vermisse ich schon noch. Ich muss allerdings dazu sagen, manchmal arbeite ich tatsächlich auch wieder analog, genau deswegen. Ja, und so nehme ich eigentlich die Verlage zu einem nicht unerheblichen Teil wahr. Ne? Also mit einer großen Angst vor dem, was passiert, einer Berührungsangst vor dem, was passiert und auch einem Verharren in diesen alten Systemen. Und ich kann es nur sagen, viele der Analogfotografen sind entweder irgendwann umgestiegen, einige sind auch zu spät umgestiegen. Und dann wurde es dann eben sehr schwer, nochmal Fuß zu fassen. Und wie das da jetzt weitergeht, das können wir uns ja ein bisschen ausmalen. Ja, was ich nur sehr, sehr hoffe, ist, dass die Politik gute Modelle findet, um den Urheberinnen und Urhebern auch vernünftige Vergütungen zukommen zu lassen. Weil das ist natürlich etwas, das ist in Deutschland heilig und gehört auch
und zu Recht
zum Heiligtum. Absolut, ja. Zu Recht, genau.
Genau. Und was glaubst du, was braucht es noch von Seiten entweder des Gesetzgebers oder auch zum Beispiel des Verbandes, des Börsenvereins? Oder was können wir auch in der IG-Digital noch zusätzlich anders, besser machen, um eben kleinere und mittlere Verlage zu unterstützen? Oder denen sozusagen zu helfen, sich auf diesen Weg zu begeben, den ihr jetzt schon sehr weit vorangeschritten seid?
Ich glaube, was wichtig ist, dass man Emotionen da rausholt, ja. Das ist so ein bisschen wie Musik, ja. Ich kann Musik konsumieren auf Apple Music und Spotify und das ist auch zum Konsumieren von Musik vollkommen in Ordnung. Ich kann aber auch Musik zelebrieren mit der Schallplatte, ja. Und die Schallplatte ist das Emotionale. Ja, was gab's für ein Geschrei, als die CD auf den Markt kam? Ja, was gab's für ein Geschrei, als die CD verschwunden ist, weil man über Napster MP3s runterladen konnte? Ja, und was gibt's heute für ein Geschrei, dass eigentlich fast nur noch Streaming da ist oder eben die Langspielplatte? Und wenn wir das entemotionalisieren und uns die Prozesse in den Verlagen genau anschauen und die Angst davor nehmen, mit diesen Dingen zu experimentieren, zu schauen, was können die, immer unter der Beachtung natürlich juristischer Vorgaben, das muss klar sein, ja, also ich kann kein x-beliebiges Sprachmodell nehmen und da persönliche Daten reinhauen, es braucht natürlich diese Grenzen, auch die moralische Seite muss man sicher betrachten, also wie fühle ich mich als Verlag, jetzt komme ich doch wieder in die Emotionalität, aber wir sind natürlich, wir machen ja Bücher, die sind per se emotional, aber zu helfen, das objektiv zu betrachten und zu schauen, wie kann ich diese generativen KIs zum Vorteil meines Verlages einsetzen, ohne dass ich damit urheberrechtlich, moralisch, verwerflich unterwegs bin. Also so Leitlinien zu setzen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das glaube ich, wäre mein Wunsch, dass man das tut.
Und euer Beispiel zeigt ja, dass das durchaus möglich ist. Und wie du vorhin gesagt hast, sehr, sehr eindrücklich, wie ich finde, ohne diese ganzen Automatisierungsansätze, ohne dieses wirklich diesen kompletten Dreh von, wir machen alles irgendwie manuell und wir packen hier die Sachen im eigenen Raum, weil wir brauchen jedes Mal eine Woche oder zwei für eine Honorarabrechnung und so weiter. Du sagtest mit Excel-Orgien, hin zu einer Systemlandschaft, durch die die Daten, die Prozesse durchfließen, wie du eben auch so schön sagtest, ohne dass du das überhaupt mitbekommst zum Teil. Es funktioniert halt einfach. Würde es eben nicht funktionieren, hättet ihr die Pandemie nicht überlebt. Und du sagtest ja im Vorgespräch, du hast jetzt zum Beispiel gerade Zeit bis Mai oder so, um dir Strategie, also Gedanken über die Strategie zu machen, wirklich Strategiearbeit zu machen. Das wäre ja sicherlich auch nicht möglich ohne die Automatisierung.
Nee, das wäre nicht möglich, weil man sonst tatsächlich Daily Business und Sachen auf dem Tisch hätte, die man abarbeiten muss und die eben nicht automatisiert laufen. Ne? Also ich müsste zum Beispiel immer schauen, wie viele Bücher sind denn gerade am Lager und muss ich irgendwo was nachbestellen. Und so kriege ich von unserer Metabase einen Slack-Report, der sagt so, oh, hier, das Buch läuft aber echt gut und da musst du mal in den nächsten 3 Monaten gucken, was Sache ist. Ne? Also immer Dinge, wo ich auch mit reagiere natürlich, ne? Klar. Aber ja, das ist ich halte das wirklich für unglaublich wichtig. Und dann kann ich mich eben auf die Dinge konzentrieren, die uns wichtig sind, nämlich das Gespräch mit AutorInnen, mit spannenden Leuten am Totenmarkt zu sitzen und ein Gespräch zu führen, ja, dafür braucht man ja Zeit und dennoch muss jetzt der Laden, während ich nicht da bin, weiterlaufen.
Ja, sehr, sehr schönes genau Bild. Ja, die Maschine sozusagen läuft im Hintergrund, man sieht sie nicht, aber sie läuft. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Verlage gesprochen. Inwiefern hast du auch Einblicke in den Buchhandel oder kriegst du da was mit, wie dort KI insbesondere auch schon eingesetzt wird oder nicht oder wie der Handel eben dem Thema gegenübersteht?
Ich glaube, ein ähnliches Bild wie bei den Verlagen auch. Die Großen sind längst da ganz dick drin, ja. Und man merkt es an den Nachbestellalgorithmen, ohne dass ich die jetzt sehe. Ich glaube, das sind tatsächlich keine menschgemachten Algorithmen mehr, sondern da hängt längst eine KI-Auswertung drin. Bei einem großen Online-Händler sieht man inzwischen bei den Bewertungen, die für uns als Verlag tatsächlich sehr wichtig sind, eine KI-Zusammenfassung, die den potenziellen LeserInnen einfach direkt sagt, was haben denn die anderen über dieses Buch gesagt? Also wir haben ja so ein paar Bestseller, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, 3000 Bewertungen sowas haben. Und das ist natürlich schön, wenn du dann eine sehr positive Zusammenfassung hast. Und ich glaube, oder ich weiß, dass viele kleine Buchhandlungen tatsächlich auch mit Excel und mit anderen Dingen arbeiten. Ich finde das auch voll in Ordnung, solange das funktioniert. Aber das ist eben ein bisschen meine Sorge, ja.
Ob es dann noch lange so funktioniert.
Und wie lange das noch funktioniert.
Ja. Wobei ich auch gerade von einigen kleineren Buchhandlungen weiß, dass die da eben auch schon extrem pfiffig unterwegs sind und eben KI einsetzen, ähnlicherweise, wie du auch vorhin erwähntest, in Richtung Social Media, Content, Produktion und auch Reaktion dann auf die Reaktion wiederum, ja, automatisiert und Auswertungen aller Art. Und ich denke, auch da, also nach meinem Eindruck, gibt es ein ähnliches Bild, ja, wie bei den Verlagen. Einige, die da wirklich schon sehr, sehr gut unterwegs sind und viele, die da noch so eine ziemliche Scheu haben. Und da würde ich mir natürlich genauso wünschen, dass die dem Beispiel der anderen kleineren Buchhandlung, die schon weiter sind, oder eben eurem Beispiel folgen. Okay, also ihr seid jetzt ja wirklich schon ziemlich weit. Du bist persönlich ziemlich weit. Für dich ist das selbstverständlich, KI-Tools anzuwenden für alle möglichen und unmöglichen Zwecke. Wenn jetzt jemand noch nicht so weit ist, ja, im Verlag und bisher da immer so eine gewisse Scheu hatte, was würdest du den Menschen raten? Womit sollten sie anfangen? Was ist der erste Schritt?
Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich die KI, als generative KI, die am nächsten liegt, das ist ChatGPT, ja, also oder Claude, eine von den beiden. Da würde ich mich mal anmelden und dann mit Daten, die nicht verfänglich sind, einfach mal so ein paar Sachen probieren. Sag mal als Beispiel, E-Books müssen barrierefrei werden, die Bilder in E-Books müssen ordentlich beschrieben werden. Das ist ein Prozess, der früher bei uns immer sehr, sehr lange Zeit gebraucht hat. Da würde ich sagen, nimm mal ein Bild, das urheberrechtlich nicht geschützt ist, weil es aus der Wikipedia kommt, schmeiß das mal zu ChatGPT und sag, hör mal, ich möchte ein barrierefreies E-Book machen, beschreibe mir dafür dieses Bild. Und spätestens, wenn die Verlegerin, der Verleger sich das angeschaut hat, sagt er, jo, da habe ich jetzt Zeit gespart, was wahrscheinlich nicht mein Lieblingshobby ist. Das wäre zum Beispiel ein guter Einstieg, so was ganz Praktisches. Oder viele haben ja Photoshop, und sitzen vielleicht an einem Buchcover und das Buchcover ist eigentlich geil und es kommt auch irgendwo aus dem, ist ein Stockbild und da muss was gemacht werden. Und da gibt's halt unten links was, was irgendwie weg muss, ne? Da würde ich auch sagen, okay, mach mal, stempel mal nicht eine Stunde, sondern sag Photoshop, ey, das da unten links, das muss weg. Und dann wird sich das, glaube ich, sehr schnell eröffnen, wie viel das spart. Und dann sind wir aber schon in einem ganz, ganz engen Feld, weil ich möchte ja schon, dass unsere Cover von Fotografinnen, von IllustratorInnen gemacht werden. Also das ist dann schon wieder ein ganz schmaler Grat. Was mache ich da? Aber auch da, wenn wir das juristisch sehen, sowohl Adobe als auch iStock trainieren ja nur mit eigenem Material. Die AutorInnen der Bilder werden vergütet. Da bin ich schon wieder in einem moralisch wahrscheinlich ziemlich einwandfreien und vor allem juristisch einwandfreien Raum. iStock sagt sogar, bis $10,000, helfen wir dir, wenn jemand verklagt wird. Also da passiert gerade ganz viel. Aber das wären so Sachen, mit denen würde ich einfach anfangen, ne? Oder in Midjourney mal lustige Bilder erstellen lassen. Irgendwie sowas, was so niedrigschwellig ist und ein bisschen damit rumspielen und dann daraus, kann sich dann natürlich entwickeln, das tatsächlich produktiv einzusetzen.
Und die Beispiele, die du gerade genannt hattest, habe mich gerade auf eine Idee gebracht, nämlich, dass wir vielleicht einfach mal vom Börsenverein aus so ein paar typische Prompts sammeln sollten. Wir haben jetzt ja schon in unserer Taskforce IT-Standards auch KI-Tools entlang der Wertschöpfungskette gesammelt und in einer großen Excel-Tabelle pro Abteilung sozusagen oder pro Bereich, ne, also Marketing, PR, Vertrieb, Rechte und Lizenzen, Lektorat, Herstellung und so weiter, entsprechend aufgeführt und da wiederum auch dann Anwendungszwecke aufgeführt. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, was jetzt noch fehlt als nächster Schritt, das werde ich auf jeden Fall hier aus dem Gespräch mitnehmen, ist einfach auch mal so Beispielprompts. Also wirklich ganz konkret zu sagen, okay, das und das sind eigentlich quasi die 10 oder das Dutzend Highlight-Anwendungen, wo du wirklich einen riesen Hebel haben kannst, also Bearbeitung von Metadaten oder Bildbearbeitung oder bildbeschreibende Texte, um sie barrierefrei zu machen und ähnliches, um dann zu sagen, hey, mit diesen Prompts kommst du schon mal richtig weit und damit siehst du eben auch in der Praxis, was das eigentlich bedeutet, jetzt mit so einer KI zu arbeiten.
Da habe ich noch ein super Beispiel. Da werden wahrscheinlich ganz viele sagen, yay, that's it. Äs, Ös und Üs, also Umlaute, die je nachdem, wo man den Text her hat und copy und pastet, halt unterschiedlich kodiert werden. Ja, und da gibt's ja so eine amerikanische Variante, wo ich glaube erst der Buchstabe kommt und dann die beiden Pünktchen oben drauf. Und je nachdem, wo ich die, keine Ahnung, auf meine Webseite packe und mit welchem Browser ich die anschaue, habe ich plötzlich Wörter, wo erst das U da steht und dann die Doppelpunkte da stehen. So, und diese Normalisierung von diesen Daten, das ging früher nur über Suchen und Ersetzen und auch nur, wenn du das irgendwie rausgefunden hast. Und da habe ich mir so ein Custom-GPT gemacht und immer, wenn mir das auffällt und wir schubsen ja direkt vom VLB die Sachen auf unsere Webseite und wenn ich dann auf meiner Webseite sehe oder jemand anderes, das sieht so, ey, Moment, da sind die komisch. Ja, früher war das richtig Action, ne? Und heute schmeiße ich das zu ChatGPT und sag, kodier mir das bitte so, dass das irgendwie, dass ich das vernünftig wieder ins VLB packen kann und dass das auf allen Webseiten vernünftig aussieht. So, that's it. Also das ist so ein, ja, solche Prompts zusammen, ja. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, ne? Weil als wir das erste Mal festgestellt haben, das ist tatsächlich schon lange her, ich habe das aber ganz lange ignorieren müssen, weil ich nicht wusste, was ist das eigentlich. Wenn man danach sucht, ist das auch bei Google gar nicht so einfach zu finden, was der Fehler ist, ne? Das war so richtig Recherchearbeit. Mal gucken, ich frage gleich mal Perplexity, vielleicht was der ist irgendwie schneller. Das war doch zu Zeiten vor KI, wo wir das erste Mal nach diesen Sachen gesucht haben, ja.
Lieber Sven, bevor wir jetzt noch weiter ins Fachsimpeln kommen, über alle möglichen und unmöglichen Tools, über alle möglichen und unmöglichen Anwendungsmöglichkeiten, möchte ich dir gerne nochmal eine letzte Frage stellen, die eine Art Off-Topic-Frage, die wir allen Gästen stellen, nämlich, warum arbeitest du eigentlich gerne in der Buchbranche? Zumal in dem Fall als Quereinsteiger.
Ja, weil ich mit unseren AutorInnen beim Gespräch über fantastische Bücher durch die Eifel wandern kann.
Also ich glaube, das ist eine der ungewöhnlichsten Antworten, die wir bisher auf diese Frage bekommen haben oder auch noch weiter bekommen werden. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sven, für das anregende Gespräch.
Sehr gerne.
Eben für die Tipps, die hoffentlich nicht nur mir gefallen, sondern auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und für euch im Verlag weiterhin viel Erfolg mit und ohne Einsatz von KI. Vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Das war Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche.